Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, schön, dass Sie wieder zuhören.
Hallo, ich bin Udo Kier und höre Vollbild auf Deutschlandfunk. Aber nicht weiter sagen, bitte. Ich höre das nur auf Deutschlandfunk. Und nicht zu vergessen, Kultur. K-U-L-T-I-R. Kultur.
Udo Kier war nicht nur Fan unserer Sendung, er war auch eine einzigartige Präsenz des Weltkinos. Diese Woche ist er gestorben und auch wir werden in dieser Sendung noch an einen ganz bestimmten Aspekt seines Schaffens erinnern und auch noch Töne aus seinem letzten Interview bei uns spielen. Zuerst beschäftigen wir uns heute aber mit der Idee, dass Kino manchmal wie eine Archäologie funktioniert. Es legt frei, was überdeckt wurde und zeigt dabei, wie sehr sich Vergangenheit und Gegenwart gegenseitig durchdringen. Wir beginnen in einer chilenischen Bergbaustadt der frühen 1980er Jahre, einem Ort, an dem die damals kaum verstandene AIDS-Epidemie einen sehr eigenen Schatten wirft. In Der geheimnisvolle Blick der Flamingos zeigt der junge Regisseur Diego Céspedes, wie Angst, Gerüchte und Aberglauben in einer Gemeinschaft sich festsetzen und wie schnell daraus ein Mythos entstehen kann. Der Film gewann in Cannes den Hauptpreis in der Reihe En sortant regard und kommt nächste Woche zu uns in die Kinos und Anke Lewicke hat ihn schon gesehen. Hallo Anke.
Hallo, ja Patrick, wir haben den noch zusammen in Cannes gesehen, wenn ich mich richtig erinnere.
Anke, der Titel, der geheimnisvolle Blick der Flamingos, der wirkt ja erstmal poetisch vielleicht. Im Film bekommt er aber eine sehr andere Bedeutung. Wie würdest du beschreiben, welche Funktion hat dieses Bild des Flamingos für den Film?
Ja, du hast es ja eben schon gesagt, es ist wirklich, es wird ein Mythos daraus und zwar... Der Schauplatz ist die Wüste im Norden. Es ist eigentlich eine Art Geisterstadt. Hier war mal ein Bergwerk und man bekommt mit, dass es aber schon lange geschlossen ist. Und hier hat sich eben eine Wahlfamilie bestehend aus Transfrauen niedergelassen und eben noch so ein paar vereinsamte Männer. Und Lydia, das 12-jährige Mädchen, wird hier groß und ihre Wahlmutter ist eben Flamingo. Und es heißt, also das sieht man aber auch erst, wenn Flamingo draußen spazieren geht oder flanieren geht, so muss man das schon sagen mit den Stöckelschuhen in der Wüste, dann halten sich die Männer die Augen zu. Und dann bekommen wir mehr und mehr mit, dass die Männer Angst haben, dass sie angesteckt werden, weil Flamingo hat eine Krankheit, die ja alle Energie nimmt. Und dann kreuzt einer ihrer Ex-Liebhaber auf und am anderen Morgen wird sie tot aufgefunden und die Augen sind aus der Höhle gekratzt. Und jetzt möchte Lydia einerseits Rache üben, aber andererseits auch herausfinden, was es mit dieser Krankheit auf sich hat. Also das ist ein allegorisches Drama über den Beginn der AIDS-Epidemie, aber es ist auch eine Coming-of-Age-Geschichte in einer queeren Wahlfamilie.
Mich hat ja auch das Setting so ein bisschen überrascht, also diese Bergbaustadt, die ist so karg, fast entrückt. Ja, viele haben auch diese Western-Assoziation sofort. Würdest du sagen, der Film nutzt diese Genreschärfe, um die soziale Enge dieser Dorfgemeinschaft vielleicht besser zu erzählen?
Ja, er ist ja fast im akademischen Format fotografiert, also es sind fast quadratische Bilder und es gibt dieser Weiste natürlich trotzdem sowas Klaustrophobisches und man spürt, die sind da einfach auch hängen geblieben. Die haben vielleicht gar keinen anderen Ort, wo sie hingehen müssen. Und ausgeblendet wird auch jede Zivilgesellschaft. Und Chile war damals noch Militärdiktatur. Also das schwingt alles mit. Also da hat man natürlich die Wester-Symbole, die verlassenen Häuser, der blaue Himmel, die knallende Sonne. Aber man hat auch einen Saloon. Da leben nämlich die Transfrauen. Da machen sie Schönheitswettbewerbe. Da machen sie auch Gesangswettbewerbe, singen wunderschön zu Play Back und da kommt es auch immer mal wieder zu Schlägereien, weil die Männer denken, sie müssen dann die Frauen die Augen verbinden und da wehren sie sich natürlich ziemlich schlagkräftig und das sind dann ja auch Selbstbehauptungskämpfe.
Dieser Film, der hat was Realistisches, dann ist er wieder entrückt, wie du gerade beschrieben hast. Manche sprechen von magischem Realismus. Wie würdest du diesen Stil einordnen?
Ja, magischer Realismus, da ist man natürlich in der Tradition des lateinamerikanischen Kinos, aber ich frage mich, ob Kinder die Taktiken des magischen Realismus nicht sowieso immer anwenden. teilweise, wenn sie eben einen Verlust damit fertig werden müssen oder wenn die Welt ihnen zu schrecklich ist. Und das macht ja Lydia. Sie will Rache üben und das macht sie auch westernmäßig mit Pistole statt Pferd, aber ein Motorroller. Aber dann kommen wieder unheimlich schöne, überraschende Gesten von ihr. Und da bekommt man eben mit, welche Moralvorstellungen sie auch von den Transfrauen und dieser Familie mitbekommen hat. Nämlich Mut, sich zu verteidigen, aber eben auch Emphase, Mitleid für andere Menschen zu zeigen.
Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass dieser sehr abgeschiedene Ort auch etwas sehr Offenes bekommt. Also trotz dieser Härte ist das schon auch ein Raum für diese Alternativgemeinschaft. Ging es dir ähnlich?
Ja, es ist schon zwischendurch ein utopischer Ort. Wird dann auch ganz bewusst so gezeigt. Hier können die Frauen sein, wie sie sich fühlen. Hier wird Lydia in aller Freiheit groß. Und es gibt dann ja auch noch eine schöne Hochzeit zwischen Boa, einer der Transfrauen, die so, sag ich mal, die große Mama dieser Familie ist. Sie trägt auch immer einen Kittel und einen der Bergmänner der früheren. Und dann kommt auch seine Tochter mit ihren zwei Kindern angereist. Also auf einmal ist da wirklich ja eine große Utopie im Bild.
Eine Entdeckung könnte man sagen. Der geheimnisvolle Blick der Flamingos. Ab Donnerstag ist der Gewinner der Nebenreihe in Cannes Ensemble Torregard zu sehen. Vielen Dank an Anke Lewicke.
Tschüss.
Das Kino als Sensor für Stimmungen, die unter der Oberfläche brodeln, das beschäftigt uns ja gerade. Und auch unser nächster Film versucht das und probiert dabei noch etwas, das man zumindest im deutschen Gegenwartskino eher selten sieht. Denn er sucht nach einer Form von deutscher Romantik, die nicht nostalgisch wirkt, sondern er versucht, dieser Romantik etwas Leichtigkeit abzuringen. Sehnsucht in Sangerhausen heißt das Werk und kommt von Julian Radelmeier und ist wirklich ein ungewöhnlicher Film. Er nimmt uns mit nach Sangerhausen in Sachsen-Anhalt, Heimat des weltweit größten Rosariums, und erzählt in 4 Episoden von ganz unterschiedlichen Figuren. Da ist eine Dienstmagd um 1800 herum, eine junge Kellnerin heute und eine geflüchtete iranische YouTuberin. Und sie alle suchen auf ihre Weise nach ihrem Platz in diesem Sangerhausen.
Frau Kochlowski, ich fühle mich heute leider nicht so gut. Ich habe ein Geschenk für dich. Den habe ich gestern gefunden.
Wenn ihr wie ich gerne in vergangenen Zeiten eintaucht, dann seid ihr im Südharz genau richtig. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.
Ein Ausschnitt aus Sehnsucht in Sangerhausen zu sehen seit Donnerstag in unseren Kinos und schon nach der Weltpremiere des Films im August. Beim Filmfestival in Locarno konnte ich mit Regisseur Julian Radelmeier über dieses herrliche Projekt sprechen und habe ihn als erstes gefragt, wie er überhaupt in diese Stadt Sangerhausen gekommen ist.
Wir sind jetzt schon auch so Sangerhausen geschädigt, dass wir sehen jetzt hier überall Sangerhausen. Also die Leute aus dem Team sagen schon, ach guck mal, der Berg hier sieht doch aus wie die Abraumhalde von Sangerhausen. Und tatsächlich ist das auch so der erste Impuls gewesen. Ich habe mal zufällig ein Foto der Stadt gesehen und war total fasziniert, weil eben hinter der Stadt diese pyramidenartige, kolossale Abraumhalde steht, wie so ein Mount Fuji in Japan oder so. Und ich bin da einfach mal hingefahren, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das könnte doch filmisch interessant sein, und war dann komplett in den Bann geschlagen eigentlich von dieser Stadt und der Region, weil das so reich ist, einerseits an geschichtlichen Schichten, aber auch an so Kuriositäten, geologischen Besonderheiten der größten Rosensammlung der Welt. Also es ist wirklich eine Wundertüte an unterschiedlichsten Eindrücken.
Und wie hat sich diese Vorortrecherche dann in diese Geschichte gegossen? Du musstest ja dann Figuren finden, in denen es in deinem Film wuselt. Da geht ja auch um Zeiten und um unterschiedliche Charaktere. Wie schreibst du dann die Geschichte von Sehnsucht in Sangerhausen, nachdem du diesen Ort jetzt so auch so begeistert wahrgenommen hast?
Es war so eine Kulmination, also dass immer eins führte immer so zum anderen. Also ich hatte erstmal so die Idee, die Geschichte einer ostdeutschen Arbeiterin da zu erzählen. Das ist die Hauptfigur Ursula, die als Kellnerin und Putzfrau arbeiten muss, weil sie irgendwie schon eine jugendliche Tochter hat und irgendwie einfach über die Runden kommen muss. Und ich hatte aber gleich Lust, das ein bisschen zu erweitern, weil ich eben dort auch vor Ort Leute kennengelernt habe, die eben aus Nordmazedonien, aus Afghanistan nach Sangerhausen gekommen waren, und dachte, das ist super spannend, dass es da eben diese sehr unterschiedlichen Menschen in dieser Kleinstadt gibt, die da miteinander leben, und davon wollte ich erzählen. Und dann hatte ich eben auch relativ schnell bei meinen Recherchen herausgefunden, dass Novalis in der Nähe geboren ist, und ich dachte, da nochmal auch so einen historischen Bezug zu schaffen. Und dann ist eben nochmal so der Prolog entstanden, der eben von Ursulas Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter erzählt, die eben ein Zimmermädchen war, das für Novalis den Nachttopf leeren musste.
Du erzählst von diesen Figuren in Sangerhausen, die immer nach etwas suchen. Daher auch der Titel Sehnsucht. Ja? Was ist es eigentlich, diese Sehnsucht deiner Figuren? Ist es eine Sehnsucht nach Freiheit, nach Heimat, nach Identität, wie Giona Nazzaro gerade gesagt hat?
Also das Spannende an dem Sehnsuchtsbegriff auch bei Novalis ist ja, dass es irgendwie auch so ein bisschen was Ungreifbares ist. Also bei Novalis ist es ja die blaue Blume und so. Ja. Ne? Und wir lernen ihre Lebenssituation auch ökonomisch sehr genau kennen. Ja. Und es geht gleich ein bisschen darum, auch aus diesem Druck des Überlebenmüssens so herauszukommen. Vielleicht aus dem Leben noch was anders zu machen, als nur mit im Schweiße seines Angesichts die Brötchen verdienen zu müssen. Und zu gucken, was ist da vielleicht noch da. Und diesen Figuren, von denen ich erzähle, die alle eben in recht prekären Situationen stecken, die haben überhaupt gar keine Zeit letztendlich, sich zu fragen, was kann das Leben noch sein? Und für die verschiedenen Figuren ist die Sehnsucht vielleicht auch eine andere. Also manchmal ist es weniger konkret. Bei Ursula, da gibt es so eine romantische Projektion vielleicht auch. Bei Neda, die vermisst eine Freundin, die sie vielleicht mal im Stich gelassen hat. Und am Ende geht es aber vielleicht um die Sehnsucht, wieder Gemeinschaft herzustellen. Also Identität vielleicht auch ein bisschen zu überwinden im Sinne von, dass man vielleicht eben guckt, wen gibt es noch, wer lebt eigentlich mit mir? Das hat er ganz schön eigentlich gesagt. Also wer lebt auf diesem Fleckchen Erde noch und wie kann ich mich vielleicht mit diesen Menschen verbinden, jenseits überkommener Vorstellungen von, was bin ich, was sind die und wie kann man vielleicht eine gemeinsame Welt erfinden?
Diese Reinigungskraft Ursula, die so dann doch zur Hauptfigur wird in diesem Reigen der Figuren, die du entwirfst, die trifft an einer Stelle auf eine Gruppe von Berliner Musikern. Also das ist diese Begegnung letztendlich wie bei euch, nicht wahr? Ihr kommt aus der Großstadt nach Sangerhausen und man würde ja sagen, da treffen erstmal gleichaltrige Menschen aufeinander, aber die haben sich nichts zu erzählen.
Nee, absolut. Das ist einerseits wollte ich eben suggerieren, dass vielleicht eben die Leute, die in diesen prekären Situationen feststecken vor Ort, vielleicht mehr miteinander gemeinsam haben, obwohl sie einen ganz anderen geografischen Hintergrund haben, als letztendlich diese Städter aus Berlin und diese Arbeiter. Und gleichzeitig ist das natürlich auch so ein bisschen schon so eine vorweggenommene Selbstkritik oder so auch eine Befürchtung, wie man selber als Filmemacher nicht in so einen Ort kommen möchte. Also einfach dahin kommen, so ein bisschen mitnehmen, was man mitnehmen kann und dann sang- und klanglos wieder verschwinden. Also ein bisschen auch so eine Ermahnung, ein bisschen nachhaltiger mit diesem Ort zu interagieren vielleicht.
Dein Film ist vor allem auch sehr leicht. Es ist ein sommerlicher Film, er ist luftig und auch sehr lustig, das sollte man auch an dieser Stelle betonen. Auch vielleicht, weil Musik so eine wichtige Rolle in ihm spielt. Also Robert Schumanns von Fremden Ländern und Menschen bis hin zu dem Schlager Die schönsten Blumen blühen in Sangerhausen. Die geben dem Film doch schon eine gewisse Struktur vor.
Ja, also ich glaube, der ganze Film, ich wollte eigentlich wirklich einen sehr musikalischen Film machen. Das war so eine Prämisse und viel mit Rhythmen, unterschiedliche Rhythmen, Brüchen und unterschiedlichen Stimmungen arbeiten und auch Romantik ja als Thema, sozusagen einerseits die ernste Romantik oder so die klassische Musiktradition Schumann, der ja nicht ganz aus dieser Region kommt, aber schon nicht zu weit geografisch verortet ist. Und dann eben diese Schlager. Und wir haben eben dann entdeckt, dass es eben eine ganze Palette an so lokalen Schlagern gibt, die wir dann unbedingt auch in dem Film drin haben wollten. Und am schönsten war, in allen meinen Filmen tauchte immer mal die Internationale auf.
Ja.
Und ich habe dann irgendwann eine total tolle romantisierende Gitarrenbearbeitung der Internationalen von einem japanischen Komponisten entdeckt. Und Musik von diesem Komponisten ist dann eben auch in den Film eingeflossen.
Sie hören weiterhin Vollbild, das Filmmagazin. Bei mir im Studio ist Regisseur Julian Radlmeier. Wir sprechen über seinen neuesten Film Sehnsucht in Sangerhausen. Und es ist ein Film, wir haben darüber gesprochen, leicht, Identitätssuche. Es geht um Sangerhausen, den Ort, um die kulturellen Erbschaften dieses Ortes. Aber du lässt auch sehr viel Gegenwart in deinen Filmen. Da gibt es so Momente, wie plötzlich hört man im Radio Friedrich Merz, wie er seinen Spruch loslässt, dass sich die Ukrainer ihre Zähne machen lassen. Dann sieht man Boris Pistorius, der von der Wehrbereitschaft spricht. Warum war dir das wichtig?
Also ich glaube schon, dass der Film eben ein zentrales Anliegen war, ein bisschen eine Gegenwart einzufangen und diesen Rechtsruck der Gesellschaft einerseits anzufangen, auch die sozusagen weltpolitische Lage ein bisschen hineinfließen zu lassen und sozusagen dieses, ja, irgendwie diese, sagen wir mal, noch euphemistisch, das ungemütliche Klima, das derzeit herrscht, in dem Film präsent zu haben und auch ein bisschen als die Atmosphäre, in der diese Figuren natürlich auch leben. Also vor allem das, ne? Und den sozusagen Rassismus, den zum Beispiel Neda, diese iranische YouTuberin, die eine der beiden Hauptfiguren des Films eigentlich ist, den sie erlebt, auch nicht so aus auf den urwüchsigen Rassismus der Ostdeutschen, was ja das Klischee ist, was man ja sehr oft hört, darauf zurückzuführen, sondern auch auf eine Atmosphäre, die eben auch von oben kommt, die eben auch vom Bundeskanzler direkt in die Wohnungen gesendet wird. Mhm. Und das finde ich eine super schlimme Entwicklung, gegen die sich der Film eben auch richtet.
Mhm. Das sind so kleine Momente, manchmal im Café, so ein Spruch, der dann irgendwie im Nachhinein erst wehtut. Aber du zeigst auch, und das hat mich überrascht, weil du ja so sehr klassenbewusst Arbeiterklassen-Filme gedreht hast, dass auch die Kolleginnen von Ursula, also unserer Reinigungskraft im Möbelgeschäft, auch so einen rassistischen Spruch ablassen. Also für jemanden, der Karl Marx so stark filmisch reflektiert hat wie du, ist das schon hart zu sehen, dass auch die Arbeiterklasse, auf die ist auch kein Verlass, wenn es darum geht?
Nee, also ich glaube, es ging nicht darum, speziell die Arbeiterklasse zu denunzieren oder so, sondern einfach eben zu zeigen, dass wenn man in einer Gesellschaft lebt, in der der Diskurs sich so nach rechts verschiebt, dann reproduzieren das eben Menschen auch. Ja, und man sieht diese Arbeiterinnen aber auch, die sind untereinander total süß und total zärtlich. Und Ursula, es ging vielleicht auch darum, dass Ursula aus diesem, aus so einem Diskursraum, sag ich jetzt mal, kommt, aber sich woanders hin entwickelt. Ja, also dass man auch da vielleicht nicht so die Leute so festlegt auf etwas, sondern man kann sich da auch rausentwickeln sozusagen. Man kann vielleicht sowas auch selber in so einem Umfeld leben, wo so gesprochen wird, aber sich eben auch doch mit anderen Menschen plötzlich solidarisieren, anderen Leuten begegnen und dann vielleicht auch eine Wandlung durchmachen.
Aber sind das Dinge, die dann ins Drehbuch eingeflossen sind, weil ihr sie vor Ort erlebt habt?
Also ich glaube, man kann ja sowas überall in Deutschland gerade erleben. Wir haben sowas auch vor Ort erlebt. Wir haben auch so sehr, sagen wir, ein buntes Team gehabt und Ja, und das ist mir auch wichtig. Also ich bin auch dann solidarisch mit den Leuten, mit denen ich arbeite, die Darstellerinnen. Der Kameramann hat einen iranischen Hintergrund und überall in Deutschland, wo die sich bewegen, kriegen sie halt auch manchmal so Sprüche ab. Ja, und das ist sozusagen, so ein Kanzler lässt da so einen Spruch mal salopp ab, aber für die Menschen, die davon betroffen sind, ist das wirklich gewalt- und verletzend. Und ja, deshalb musste das auch im Film vorkommen.
Können wir deinen Film deshalb auch so lesen, dass er vielleicht doch eine Idee von Heimatfilm darstellt? Also auch den Platz zu besetzen, bevor eben andere Narrative, in dem Fall wären es ja rechtsnationale Narrative, diesen Platz nutzen und ihre Geschichten erzählen.
Ja, vielleicht. Also ich glaube, es geht schon darum, also ein zentrales Motiv ist ja es gibt einen koreanischen Busfahrer, der die schönsten Sehenswürdigkeiten der Region im klimatisierten Kleinbus befährt und er zeigt aber immer so Orte, die erstmal so nicht besonders spektakulär erscheinen. Er fährt halt nicht zum Kiffhäuserdenkmal, sondern zu so einem Stinkschiefer, wo so Schwefel stinkende Steine zu sehen sind. Und in dieser Erkundung der Landschaft eigentlich entdecken diese verschiedenen Figuren diesen Ort neu und da wird vielleicht eben dieses Territorium auch neu erfunden als Ort, wo diese Menschen jetzt zusammenleben können. Also sich ein bisschen zu lösen von diesem unserer altdeutschen Blabla-Tradition, sondern einfach den gemeinsamen Raum neu zu beleben. Darum geht's. Und vielleicht Heimat neu zu erfinden.
Aber abschließend hat sich denn deine Haltung zu dieser Region in Deutschland geändert? Weil ihr wart ja auch ein Spektakel für die lokalen Medien, darf man ja auch nicht sagen. So viele Filme werden in Sangerhausen ja nicht gedreht.
Also ich war eben, also ich glaube, die Leute dort waren oft erstmal verwundert, was wollt ihr denn hier drehen? Und dann hat man aber gemerkt, die haben einen total interessanten Bezug. Also die kennen sich wahnsinnig gut aus, diese ganzen geologischen Besonderheiten, die Höhlen und so. Also es gibt eigentlich eine starke Verbindung zu dem Ort, die sie eigentlich auch gerne teilen. Und es war schön, mit den Menschen hier diesen Ort zu entdecken. Das ist auch eine Liebeserklärung eigentlich an diesen Ort, der eigentlich wunderschön ist und wo man toll leben kann und wo es eigentlich vielleicht nur darum geht, dass man eben einander anders begegnen.
Julian Radelmeier über seinen heiter ernsten Blick auf Sangerhausen, auf Ostdeutschland und unsere Sehnsucht nach mehr Leben. Sehnsucht in Sangerhausen ist seit Donnerstag in den deutschen Kinos. In der Berliner Kinemathek, da läuft in diesen Tagen ein Programm unter dem Titel Looking Back to the Present, in dem auch Künstlerinnen und Wissenschaftler gemeinsam fragen, wie sich der Holocaust im filmischen Gedächtnis eingeschrieben hat. Mit dabei ist unter anderem Regisseur Michał Kosakowski, der seinen bereits in Venedig gefeierten Film Holofiction zum ersten Mal in Deutschland zeigt. Für Holofiction hat Kosakowski über 3000 Holocaust-Filme gesichtet und in ihre Einzelteile zerlegt. Wir sehen also Szenen, in denen zum Beispiel Fensterscheiben splittern, Stiefel marschieren, Rauchschwaden aufsteigen. Das sind so Gesten und Momente, die wir aus zahllosen Holocaust-Darstellungen kennen. Doch in Kosakowskis Filmmontage beginnen diese Bilder plötzlich miteinander zu sprechen. Ihre Muster, ihre Wiederholungen, auch die blinden Flecken. Und so entsteht eine sehr vereinnahmende visuelle Anatomie des filmischen Genozids. Über diese Methode und diesen Film konnte ich vor der Sendung mit Michał Kosakowski sprechen. Hallo und herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung.
Zum Beginn des Films heißt es, dass kein historisches Ereignis häufiger verfilmt worden ist als der Holocaust. Was war jetzt das Ziel des Projekts? Was wollten Sie sichtbar machen, wenn man all diese Bilder über den Zweiten Weltkrieg letztendlich übereinander legt?
Also eigentlich ist nicht nur der Holocaust das meistverfilmte Ereignis, sondern auch der Zweite Weltkrieg an sich, weil das ja so irgendwie zusammengehört für mich. Und es gibt mehrere Gründe, warum ich dieses Projekt angegangen bin, aber eigentlich war die Ursprungsidee so, dass ich mal einen Artikel von Claude Lanzmann, dem berühmten französischen Regisseur des Films, vorgelesen habe und er mal als Kritik zum Film von Steven Spielberg Schindlers Liste gesagt hat, dass eigentlich Fiktion eine Überschreitung ist und er sozusagen eine Art Bildverbot auferlegt für den Holocaust. Das heißt, man sollte eigentlich den Holocaust gar nicht verfilmen dürfen. Und das fand ich so inspirierend und provokant, diese Aussage, dass ich einfach gesagt habe, dass ich mal versuchen werde herauszufinden, ist es so, darf man das machen oder es ist eigentlich eine Art rhetorische Frage, die ich einfach erforschen wollte, weil ich schon erstens mal ein Riesenarchiv an Filmen gehabt habe, die zum Thema Zweiter Weltkrieg waren. Und ich dann einfach begonnen habe zu recherchieren, welche ikonografischen Bilder gibt es eigentlich zum Holocaust und zum Zweiten Weltkrieg, aber jetzt schon im Speziellen im Holocaust. Und da begann die Suche eigentlich. Ne?
Ja, genau. Wie geht man so ein großes Projekt überhaupt ran? Die Filme, es gibt ja unglaublich viele und es ist ja eine Art Montagereise, die wir dann machen bei dem Film. Wie sind Sie vorgegangen, um das auch zu sortieren, zusammenzuführen, eine Struktur zu finden?
Also ganz wichtig zu sagen ist, dass es wirklich sich um fiktionale Bilder handelt. Das heißt, ich habe keinen Zugang gehabt zu Archivmaterial. Also ich wollte ganz gezielt nur fiktionales Material verwenden. Und so habe ich mir so 20 Filme ausgesucht, die in der Filmgeschichte wichtig waren oder welche Preise gewonnen haben. Ein Querschnitt war, aus welchen Ländern die kommen, so also amerikanische Produktionen, europäische Produktionen, osteuropäische Produktionen. Und aus diesen 20 Filmen, so wie Capo oder Schindlers Liste oder Der Pianist oder Das Leben ist schön, habe ich viel Material entnommen und habe versucht herauszufinden, welches Material wiederholt sich immer wieder in allen Filmen. Und aus diesem Material, das ich entnommen habe, habe ich plötzlich dann sozusagen eine Art Struktur kreiert, die mir das Fundament des Films gebaut hat. Und dann begann eigentlich die richtige Arbeit. Aber ich muss sagen, dass ich schon nach dem ersten Rohschnitt, also das Fundament hat funktioniert und die Geschichte, die ich vermitteln wollte, ist eigentlich schon aufgegangen ab dem ersten Rohschnitt.
Es ist ja erstaunlich zu sehen, wie diese Filme, die wirklich ja nichts miteinander zu tun haben auf den ersten Blick, so gut miteinander korrespondieren. Man muss sich das so vorstellen wie so eine fast schon forensische Untersuchung so eines kollektiven Kinoarchivs, das wir alle über den Holocaust mittlerweile haben. Diese Szenen vom Plattenspieler, wie der Krieg dann beginnt, die Appelle, das Morden, die KZs. Was verraten eigentlich diese wiederkehrenden Motive, die Sie ja jetzt aufgedeckt haben, über unser kollektives Gedächtnis zum Holocaust?
Naja, dass sie immer wieder reproduziert werden in der ganzen Filmgeschichte und für neue Generationen immer wieder neue Filme produziert werden, die immer sich der gleichen Bilder bedienen. Und das ist eigentlich das Erschreckende gewesen. Als der Film fertig war, habe ich dann immer wieder neue Filme entdeckt, die eigentlich immer mehr diese Bilder wiederholt haben in den Filmen. Und klar, jede Generation braucht seine eigenen neuen Produktionen, mit denen sich das Publikum identifizieren kann. Man will als junges Publikum, gerade in heutigen Zeiten von Streamingdiensten und TikTok und sozialen Medien, jetzt nicht unbedingt auf die ganz alten Filme zurückgreifen, sondern man will immer bestimmte Themen neu verfilmt sehen. Ja? Mhm. Und deshalb ist sozusagen anscheinend der Bedarf an solchen Filmen groß und man versucht, dieses Ereignis immer wieder zu ich sag's zu wiederkauen, ja.
Es gibt ja auch so schöne Erkenntnisse, dass es ja auch die Gesichter dieser Holocaust-Filme gibt. Ralph Fiennes oder Mario Adorf, die mal Täter, mal Opfer spielen und sich durch ihre Montage auch dann ansehen, anblicken, nicht wahr?
Genau, das ist also diese andere Ebene des Films, die für mich notwendig war, weil während der Recherche ist mir aufgefallen, wie viele Schauspieler eigentlich in der Filmgeschichte Täter und Opfer gespielt haben. Und bin so weit gegangen, dass ich eine Art inneren Dialog zwischen dem Schauspieler selbst, zwischen Täter und Opfer herstellen konnte. Das heißt, der Blickkontakt hat gestimmt. Und immer wieder im Film tauchen diese Schauspielerbegegnungen auf, die ich Solo-Fiction nenne, also quasi Begegnung mit sich selbst. Und wir immer wieder zurückgeworfen werden auf die Tatsache, dass wir uns im Kino befinden. Das heißt, durch diese Entkoppelung des ikonografischen Bildmaterials besteht ja die Gefahr, dass man sozusagen vergisst, dass es sich um Spielfilme handelt. Und diese Ebene mit den Schauspielern ermöglicht dem Zuschauer immer wieder daran erinnert zu werden, wir befinden uns im Film, im fiktionalen Film, im Kino.
Hm. Sie haben Claude Lanzmann ja schon erwähnt, von ihm ist ja auch noch die Überlegung weiter, dass es keine Bilder aus den Gaskammern geben kann. Und wenn man Ihren Film sieht, fällt auch, dass auch Sie verzichten auf Szenen aus den Innenräumen der Gaskammern, die es ja gegeben hätte. Son of Saul ist so ein berühmtes Beispiel, wo man auch mit reingeht. Wo haben Sie selbst sich die Grenzen gesetzt in dem Fall?
Genau, also die Grenze war auf jeden Fall, also wenn wir jetzt auf die Gaskammern zu sprechen kommen, gab es wirklich nur ganz wenige Filme, die das mal gezeigt hätten. Das ist sicher auch der Film von Uwe Boll, Auschwitz, oder ein polnischer Film Kornblumenblau. Aber es waren so wenige Bilder und so unterschiedliche Bilder, dass sie jetzt keine Art Ähnlichkeit aufweisen konnten. Das heißt, ich habe das extra rausgelassen, weil es eben nicht aus unserem Gedächtnis kommt eigentlich, ne, weil es diese Bilder gar nicht gab. Und es gibt natürlich den Holocaust ohne Gewaltdarstellungen zu zeigen, ist ja natürlich auch falsch, weil das ist ein Kernelement des Ereignisses. Aber ich habe da versucht, einen speziellen Zugang zu finden, damit man das auch jüngeren Personen zeigen kann. Und ich habe sozusagen extra herausgelassen, diese expliziten Gewaltdarstellungen und sexuelle Handlungen auch. Weil ich habe Sequenzen geschnitten gehabt, aber ich habe sie rausgenommen, weil sie so plötzlich so eine Macht entwickelt haben, dass man alles, was man vorher gesehen hat, plötzlich vergessen hat. Ja? Also es hat so überlagert und hat einfach sich angefühlt wie ein Fremdkörper. Dennoch habe ich Sequenzen, die sich mit Gewaltdarstellungen auseinandersetzen. Und da habe ich versucht, eine Methode zu entwickeln, wie man das zeigt, aber nicht so im klassischen Sinne thematisiert, wie man sonst mit expliziten Darstellungen umgeht. Ich möchte jetzt da nicht zu viel verraten, man muss es selber gesehen haben. Aber das war ein wichtiges Thema und das hat sich dann immer so aus dem Bauchgefühl heraus entwickelt, was ich zeige und was nicht.
Es ist ja nicht nur eine fast 100-minütige Montage der Film, er arbeitet auch mit einer extrem intelligenten Tonspur, dachte ich mir. Also wir arbeiten mit Musik, das ist so der zweite Rhythmusgeber, muss man sagen. Da gibt es Verfremdung des Donauwalzers, Ilse Webers Schlaflied. Welche Rolle sollte die Musik in diesem letztendlich Archivfilm spielen?
Also das war eine ganz große Herausforderung, die der italienische Komponist Paolo Mazzocchi angegangen ist. Und er hat wirklich eine tolle Arbeit geleistet, weil er wirklich eine eigene Geschichte erzählt durch die musikalische Ebene. Und er wollte sich immer auf bestimmte Lieder aus der Vergangenheit, aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs beziehen, wie eine Art Echo. Und die Musik hilft ja auch, diese einzelnen Ausschnitte zu verbinden, damit dieser Erzählfluss entsteht. Und das war eine wirklich tolle Zusammenarbeit, weil wir uns wirklich sehr lange unterhalten haben. Und ich finde, diese Geschichte, diese beiden Geschichten, Erzählungen, meine visuelle und seine Audioerzählung, verbinden sich zu seinem Konglomerat von einer homogenen Geschichte, finde ich.
Sie haben ja jetzt wirklich tausende Filme für das Projekt gesehen. Fast 500 sind dann im Film selber aufgetreten. Gibt es denn einen Titel, wo Sie sagen würde, der ragt für Sie dann nochmal heraus, ist sogar vielleicht ein Schlüssel zu all diesen Filmen?
Ja, das ist ganz sicherlich der Film Die letzte Etappe von Wanda Jakubowska, ein polnischer Film von 1948, von einer Frau gemacht. Das Besondere an dem Film ist, dass diese Wanda Jakubowska selbst das Lager Auschwitz überlebt hat und danach eben diesen Film gedreht hat. An Originalschauplatz. Sie ist wieder zurückgekehrt in das Lager und hat sogar andere Überlebende, hauptsächlich Frauen, gefragt, ob sie mitmachen würden wollen, quasi wieder die Lagerinsassen zu spielen. Und das hat sie gemacht und hat aus ihrer Erinnerung heraus viele Bilder geschaffen, die bis heute von vielen Regisseuren kopiert wurden sozusagen oder sich inspirieren haben lassen, allen voran der Kameramann Janusz Kaminski von Schindlers Liste. Und der bezieht sich ganz dezidiert auf diese Bilder aus diesem Film.
Sagt Regisseur Michał Kosakowski über Holofiction. Die Deutschlandpremiere des Archivfilms findet am 4. Dezember im neuen Kino, in der neuen Kinohalle, muss man sagen, der Kinemathek Berlin statt um 18.30 Uhr mit anschließender Diskussion, unter anderem natürlich mit dem Regisseur, aber auch dem ehemaligen Direktor der Kinemathek Rainer Rother und dem Filmwissenschaftler und altem Gast dieser Sendung Markus Stiegelecker. Vielen Dank auf jeden Fall für den Besuch.
Vielen Dank.
Wir bleiben noch bei dem Blick auf jene Bilder, die unser Verständnis vom Holocaust prägen und geprägt haben. Denn nicht nur im Kino, auch die Filmwissenschaft diskutiert gerade intensiv und denkt darüber nach, wie Räume, Bewegungen und Orte der Verfolgung und Vernichtung filmisch erzählt werden. In Wien findet dazu in diesen Tagen die internationale Konferenz Cinematographie des Holocaust, Topographien der Verfolgung statt. Sie knüpft an eine Tradition an, die in den 1990er Jahren begann. Filme über die Shoah sollten damals eben nicht nur gesammelt werden, sondern eben auch untersucht werden, also ihre Wirkung, ihre Bildsprache, ihre Erinnerungspolitik. Und in diesem Jahr beschäftigt sich die Tagung vor allem mit Fluchtgeschichten, mit Exil, mit Raum und Bewegung. Welche neuen Perspektiven sich daraus ergeben, das hat Christian Bernd für uns herausgefunden.
Mein Vater ist hier vor 20 Jahren im Wald verschwunden. Ich möchte Sie bitten, im Heingries nach der Leiche meines Vaters graben zu lassen.
Eine junge Frau sucht im Oberpfälzer Wald nach Spuren ihrer Vergangenheit und stößt dabei schnell auf Widerstand. Die Einheimischen wollen verhindern, dass ein grausames Verbrechen aus der NS-Zeit wieder ins Licht kommt. Davon erzählt der Film Schweigend steht der Wald von 2022. Er läuft auf der Wiener Tagung Raum, Bewegung und Erinnerung, Topographien der Verfolgung in der Cinematographie des Holocaust. Für Tobias Ebrecht-Hartmann, Filmwissenschaftler an der Hebräischen Universität Jerusalem und Mitveranstalter der Tagung, ist der Film beispielhaft für den heutigen Umgang des Kinos mit dem Holocaust.
Wir haben im Prinzip dieses Mal in der Auseinandersetzung mit neueren Filmen beobachtet, dass diese Filme stärker Geschichten erzählen, die die Nachgeschichte des Holocaust in den Blick nehmen. Also die Art und Weise, wie mit den Spuren, mit den Überbleibseln, auch mit den Traumata, wie diese sozusagen bestimmte Suchbewegungen provozieren und aus der Gegenwart heraus die Vergangenheit erkunden.
Zu diesen Beispielen, sagt Ebrecht-Hartmann, gehören aktuelle Produktionen wie die Neuverfilmung von Peter Weiß' Theaterstück Die Ermittlung über den ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess. Aber auch Filme, die das Nachleben von Holocaust-Opfern erzählen, rücken stärker ins Zentrum. Einer davon ist die israelische Produktion Soda, die ebenfalls auf der Tagung zu sehen ist.
Und da geht es um die Frage, wie gehen die Überlebenden mit dieser Geschichte um? Und der Film spielt in der Nachkriegszeit in einem israelischen Kibbutz, was von Überlebenden gegründet wird. Und es entstehen auch Konflikte über die Wahrnehmung der Vergangenheit, über Fragen von Opferschaft und Kollaboration und Mittäterschaft.
Zwar ist das Thema der Nachgeborenen nicht neu im Kino, aber dass es in den letzten Jahren verstärkt auftritt, hat auch mit der immer längeren zeitlichen Distanz zum Holocaust zu tun, so Ebrecht Hartmann. Das sehe man auch daran, dass Motive der Holocaust-Erinnerungen jetzt auch in popkulturellen Zusammenhängen auftauchen, zum Beispiel in der Kultserie Stranger Things.
Nummer 11. Was bedeutet das? Was bedeutet das?
11.
Ja.
Stranger Things ruft von Anfang an in seiner Handlung Bilder auf, die aus dem Kontext des Holocausts bekannt sind, wie zum Beispiel die tätowierte Nummer auf dem Arm. Und dadurch verbinden sich dann natürlich plötzlich Geschichten und Kontexte, die eigentlich gar nicht miteinander zu tun haben. Dabei geht es nicht darum, dass das eine mit dem anderen gleichgesetzt wird, sondern eher, dass der Holocaust auch wie ein Resonanzraum funktioniert, in dem andere Geschichten von Trauma, von Gewalt, von Angst verhandelt werden, auch im populären Kino oder im Streaming.
Gerade solche indirekten Verweise auf die Geschichte können auch ein jüngeres Publikum erreichen, sagt Ebrecht Hartmann. Ein weiteres zentrales Thema der Tagung ist Bewegung. Filme also, in denen Nachgeborene den Spuren des Holocaust folgen, wie etwa Thrasher aus dem Jahre 2024. Darin erzählt Julia von Heinz von einer Journalistin, die 1991 mit ihrem Vater aus den USA nach Polen reist, um das Schicksal ihrer jüdischen Familie im Holocaust zu erkunden.
Wir beide sprachen nie über die Vergangenheit.
Aber Mom konnte es nicht verbergen hinter ihrem Lächeln.
Sie wachte auf, jede Nacht laut schreiend in ihrem Bett. Von dem Moment an, als ich geboren wurde, wusste ich, dass euch etwas unglaublich Schreckliches widerfahren war.
Das andere große Thema in Bezug auf Bewegung ist das Exil. Die Filmwissenschaftlerin Imme Klages hat an der Universität Mainz eine Datenplattform zum deutschen Filmexil 1933 bis 1945 mitentwickelt. Dafür wurde die Sammlung von Günther Peter Straschek digital ausgewertet. Der 2009 verstorbene Filmhistoriker hatte über 30 Jahre lang Informationen zum deutschsprachigen Exil zusammengetragen.
Nach den Unterlagen von Straschek sind das mit Filmkritikern, also Maske und Berufen, die jetzt sozusagen nicht im Fokus stehen. Also insgesamt, man kann sagen, so 3500 Personen sind in seinen Akten verzeichnet.
Bereits im März 1933, noch vor den NS-Gesetzen, hatte die UFA die Verträge sämtlicher jüdischer Mitarbeiter beim Film gekündigt. Im Ausland wirkten viele jüdische Filmschaffende weiter, ob in Frankreich oder Kolumbien. Bevorzugtes Ziel der Exilanten war Hollywood.
Es gibt eine Kolumne im Aufbau, das war ja das Exilorgan, die auch eine Filmsparte immer hatten. Und da gibt es das Hollywood Calling, Hans Kafka Speaking. Und der hat natürlich dann auch sehr viel über das Filmexil berichtet und hat immer betont, dass das eben sehr großen Einfluss genommen hat auf die Industrie und auch auf den Erfolg.
Der 1933 aus Berlin emigrierte jüdische Autor Hans Kafka schrieb in der New Yorker Exilzeitschrift, dass alleine 1937 40% aller Oscars an Exilanten aus Europa gingen. Doch gleichzeitig scheiterte ein großes Heer geflohener Filmschaffender in Hollywood. Genau wie viele der heutigen Künstlerinnen und Künstler, die ihre Heimat verlassen mussten. Und genau deshalb wirkt das Thema Exil im aktuellen Kino so schmerzhaft gegenwärtig. Es hat eine traurige Aktualität gewonnen, wie schon lange nicht mehr.
Christian Berndt über die internationale Konferenz Cinematographie des Holocaust, die nächste Woche im Filmmuseum Wien stattfindet. Wenn wir heute auf die Bilder und Erzählungen schauen, die unser Verständnis des Holocaust geprägt haben, dann gehört eine zweite Ebene ja zwingend dazu, nämlich die Frage, welche Narrative diesen Genozid überhaupt erst möglich gemacht haben und warum einige dieser Mythen bis heute nicht verschwunden sind. Ein besonders wirkmächtiges Beispiel dafür sind die Protokolle der Weisen von Zion. Eine politische Fälschung aus dem frühen 20. Jahrhundert, erfunden im zaristischen Russland, die vorgab, einen jüdischen Geheimplan zur Weltherrschaft zu enthüllen. Der Dokumentarfilm Weltkarriere einer Lüge von Felix Möller, der an diesem Donnerstag in die Kinos kommt, erzählt genau davon.
Die Protokolle der Weisen von Zion malen eine Welt, in der ein dunkler Plan im Gange ist, um eine jüdische Weltregierung einzusetzen.
Adolf Hitler wie die Hamas haben darauf zurückgegriffen.
Und das war so authentisch geschrieben, also im antisemitischen Duktus authentisch geschrieben, dass viele Menschen es geglaubt haben und bis heute glauben.
Ein Ausschnitt aus der Dokumentation Weltkarriere einer Lüge, die Protokolle der Weisen von Zion, der erklärt, wie aus einem obskuren Pamphlet eine globale Erzählmaschine wurde. Ein Film, der nicht nur historische Aufklärung betreibt, sondern auch zeigt, wie tief solche Narrative in unsere heutige Gegenwart hineinreichen. Vor der Sendung konnte ich mit Felix Möller darüber sprechen. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Möller, vielleicht beginnen wir ganz am Anfang. Also wann entstand für Sie der Impuls, dieses Projekt zu machen und welche Rolle spielte dabei vielleicht die Tatsache, dass nach dem 7. Oktober 2023 antisemitische Narrative, übrigens viele direkt aus den Protokollen abgeleitet, mit einer enormen Wucht zurück in die Öffentlichkeit kamen?
Ja, das Projekt ist sozusagen ein Folgeprojekt meines letzten Films, der hieß Jud Süß 2.0 vom NS zum Online-Antisemitismus. Und das ist sozusagen so ein bisschen ein zweiter Teil. Damals ging es um die Kontinuität von antisemitischer Bildpropaganda, vor allen Dingen Filmpropaganda, diese Stereotypen, diese visuellen Codes von den Nazis bis heute, wie sie auch in der digitalen Welt dann recycelt werden. Verschwörungsmythen waren schon in diesem Film drin, aber jetzt steht hier nochmal eine konkrete antisemitische Verschwörungsideologie im Vordergrund, von denen viele sagen, es ist die wirkmächtigste. Und ich muss sagen, ja, der 7. Oktober hat das alles befeuert. Aber ich habe auch schon in dem ersten Projekt also viel, viel mehr Material gehabt, als ich in den Film bringen konnte. Also das geht immer so ein bisschen natürlich mit dem Kontext, aber das sind Sachen, die sind seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten dort. und haben jetzt halt im digitalen und im Online-Bereich nochmal so einen unglaublichen Schub bekommen.
Diese Protokolle, die sind ja mehrfach widerlegt und trotzdem prägen sie seit fast über einem Jahrhundert die Vorstellung einer großen jüdischen Weltverschwörung. Was macht denn diese Fälschung jetzt, wie Sie selbst gesagt haben, zu einem dieser wirkmächtigsten antisemitischen Texte der letzten Zeit?
Ja, das Entscheidende und Interessante an diesem Text ist, dass es eben als jüdische Selbstbezichtigung daherkommt. Also es ist kein Propagandatraktat oder keine Schmähschrift, die sagt, die Juden sind schlimm, wollen uns nur Böses, sondern es kommt daher als ein geheimer Masterplan von Juden verfasst. Also angeblich wird da eine Gruppe von jüdischen mächtigen Weisen belauscht dann kommt man ihnen also auf die Schliche, wie sie die Weltherrschaft planen, organisieren, erlangen wollen. Und das hat auch zu dieser sehr spannenden Wirkungsgeschichte beigetragen, diese Langlebigkeit eben durch eine vermeintliche Authentizität. Also wir sind Zeuge, wie die das gerade da besprechen.
Sie haben mit Wissenschaftlern gesprochen, die sich damit beschäftigen. Ist das eigentlich ein Forschungsfeld, was sehr viele Experten hervorgebracht hat, oder mussten Sie in der Recherche auch sehr tief graben?
Also da wurde schon sehr, sehr viel dran geforscht und vor allen Dingen von Michael Hagemeister, der auch im Film dann auftritt, seit Jahrzehnten eigentlich. Und interessanterweise hat man immer wieder mal gesagt, jetzt wissen wir, woher kommt das eigentlich? Wer sind genau die Urheber? Aber er hat nochmal so genau geforscht, ist so genau in die Archive gegangen. Und das Resultat war, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht genau, es hieß lange Zeit die russische Geheimpolizei, eben Anfang des 20. Jahrhunderts. Dann hatte man wieder festgestellt, es sind sehr viel Plagiate drin, die aber deutschen und französischen Ursprungs sind. Welche Intention genau, trägt so ein bisschen auch zu dem Mythos bei.
Ihr Film zeigt ja auch sehr klar, dass diese Protokolle nicht nur eine Lüge sind, sondern auch eine Art Bauplan halt für die Entmenschlichung, für Feindbilder, für politische Mobilisierung. Ihr Film schlägt da die Brücke vom Holocaust unter Adolf Hitler bis hin zu Hamas heute. Was sind denn das für Strukturen, die das dann möglich machen, die Juden so zu entmenschlichen und zu Feindbildern zu stilisieren, die Protokolle erlauben?
Naja, jeder kann sich eben das herausnehmen, was ihm daran besonders wirkmächtig erscheint. Also es bedient wirklich alle antisemitischen Klischees von Juden als die Kontrolleure des Finanzwesens, Manipulationen von Politikern. Sie sind für Preissteigerungen verantwortlich. Also es ist die gesamte Palette. Und da kann sich die Hamas etwas raussuchen, da kann sich Adolf Hitler etwas raussuchen. Und es bietet einfach sozusagen, ja, das passiert ja gerade. Wir sehen ja gerade um uns herum, es sind Kriege, es sind Pandemien, der große Austausch, auch so eine berüchtigte Verschwörungsideologie. Und dann sieht man einfach, es ist eine erstaunliche, fast schon modern anmutende Schrift, die sehr viele Anknüpfungspunkte, auch international übrigens, bietet. Also von Japan bis China bis Südamerika.
Ihr Film zeigt ja auch sehr eindrucksvoll, wie ich fand, wie Social Media diese Narrative heute jetzt nicht nur weiterträgt, sondern auch unglaublich verstärkt. Was passiert denn, wenn ein solcher Text auf ein algorithmisch getriebenes Ökosystem trifft, wie unsere Medienwelt nun mal aufgebaut ist?
Ja, das vervielfältigt, verselbstständigt sich dann. Und diese Problematik wird auch wirklich immer kritischer, denn in diese 30 Sekunden TikTok Ästhetik, das bietet sich natürlich gerade an. Einfache, klare, eingängige Botschaften. Sie ist ideal für Verschwörungserzählungen. Und das ist ganz, ganz schwer, das zu widerlegen.
Was ich wirklich auch beeindruckend fand, ist, dass Sie im Film davon sprechen, dass KI-Systeme antisemitische Muster unbewusst dadurch übernehmen können und damit auch das Netz kontaminieren, könnte man sagen. Wie groß ist denn da die Gefahr? Das war ja sicherlich ein Anliegen, das auch so direkt in den Film reinzunehmen.
Ja, genau. Also die bildgenerative KI ist natürlich auch unheimlich fortgeschritten. Also ich habe das in dem Film nicht ausgereizt. Ich habe Beispiele gezeigt, was kann man mit KI an antisemitischen Bilderwelten schaffen. Aber ich habe das nicht selber gemacht, sondern ich habe eben Beispiele aus dem Netz genommen. wissend, dass das wirklich eine Flut ist, die da auch so gut gemacht, dass man es wirklich nicht mehr unterscheiden kann von echten Bildern, auf uns zukommt. Und ja, diese Algorithmen, wenn man das eben einspeist, dann wird das als natürliche, normale Bilder eventuell dann auch weiter verbreitet. Und dann haben wir diese Klischees, diese Physiognomien, diese Stereotypen auch als Angebot dann an Leute, die gar nicht so speziell nach Antisemitika suchen. Und das ist ein Prozess, der ist natürlich im Gange. Und da ist die Verantwortung bei den großen Plattformen, ganz sicher.
Ihr Film ist ja auch ein Stückchen Aufklärung und wenn man ihn sieht, hat man relativ schnell das Gefühl, es ist ja schon alles erklärt. Wir wissen, es ist eine Lüge und dennoch hat man das Gefühl, historische Fakten reichen nicht mehr, um diesen Mythos der Protokolle der Weisen von Zion zu bremsen. Warum denn nicht?
Naja, es ist so, dass das nicht immer eins zu eins übernommen wird. Also es ist nicht, dass alle diese, die sich da bewegen auf Social Media oder auf anderen Plattformen immer sagen, ja, wir beziehen uns jetzt direkt auf die Protokolle, sondern es werden eben die Grundmotive übernommen und fließen in diese ganzen Verschwörungserzählungen ein, also diese Codes von einer, diese Vorstellung einer angeblich global steuernden Macht, das taucht immer in neuen Gewändern auf und das wird auch vielleicht oft auch unbewusst hineingepackt. Und dadurch verselbstständigt sich das auch. Also es wird selber nicht mehr gelesen. Ich würde sagen, die meisten, die davon sprechen, haben diese Protokolle nie gelesen. Aber es sind eben diese Grundmotive, diese Inhalte, die immer wieder diese Idee einer angeblich übermäßigen, übermächtigen Einflussnahme jüdischer Menschen bedeutet.
Gibt es denn einen Moment in Ihrer Recherche, der Sie dahingehend vielleicht besonders erschüttert hat? Ein Punkt, an dem Ihnen vielleicht klar geworden ist, wie sehr dieser alte Text unsere Gegenwart letztendlich prägt, in die er auch hineinragt?
Naja, wenn man sich auch Übergriffe, Attentate, Anschlagsversuche von rechts bis islamistisch anschaut und dann sieht, in den Posts der Attentäter, in deren Botschaften, da findet sich das fast eins zu eins wieder. Und das ist also eine direkte Wirkung, die Menschen zu Tode bringt, dann kann einen das schon erschüttern.
Würden Sie denn sagen, dass dadurch auch Leerstellen sichtbar werden, die wir alle haben im Umgang mit unserem eigenen Blick auf den Antisemitismus?
Ja, man kann sagen, dass vielleicht auch im popkulturellen Raum sicherlich Sachen unbewusst konsumiert, unbewusst übernommen werden. Das habe ich auch ein bisschen im Film drin. Also so antisemitische Erzählmuster tauchen da auf in Videos, Posts, in Filmen, auch in Stellungnahmen von sehr, sehr bekannten Künstlern. Das sind oft alte, längst widerlegte Klischees. Man sieht ja im Film wie Kanye West, der sich jetzt ja Yi nennt und sagt, ja hier alle CEOs von den ganzen großen Firmen, die sind ja alle jüdisch. Und ja, da muss man wirklich aufpassen und das nicht so hinnehmen, nicht so konsumieren. Und das ist auch ein bisschen das Anliegen meines Films, so den Blick zu schärfen. Also wir wissen alle, dass der Antisemitismus nicht verschwinden wird. Und doch muss man ihm eben überall immer wieder so aufs Neue in seinen neuen Erscheinungsformen entgegentreten.
Der Dokumentarfilmemacher Felix Möller sprach mit mir über seinen Film Die Weltkarriere einer Lüge, die Protokolle der Weisen von Zion. Er kommt Donnerstag in unsere Kinos. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank Ihnen.
Wir haben in dieser Stunde ja vor allem darüber gesprochen, wie kollektive Bildarchive und Erzählungen unser Verständnis des Holocaust prägen. Und ein Werk, das sich diesen Fragen auch seit Jahrzehnten widmet, immer beharrlich, politisch, aber auch persönlich, das stammt von der österreichischen Dokumentaristin Ruth Beckermann. Viele ihrer Filme setzen immer dort an, wo öffentliche Erinnerungen zu bröckeln beginnt, bei Familiengeschichten, beim Umgang mit Schuld und Verantwortung und bei den vielen blinden Flecken, die Österreich lange nicht sehen wollte. Ruth Beckermann zeigt, wie Vergangenheit im Privaten weiterwirkt und wie persönliches Erzählen ein Korrektiv zur nationalen Selbstinszenierung werden kann. Julia Baschiera hat Ruth Beckermann in Wien für uns getroffen und mit ihr darüber gesprochen, was ihre Filme heute noch immer in Bewegung setzen.
Ruth Beckermann begleitet seit fast 5 Jahrzehnten Menschen an jene Orte, an denen Geschichte in den Alltag hineinragt. So filmte sie etwa in Die Geträumten zwei junge Menschen, Anja Plaschk und Laurenz Rupp, die einander Liebesbriefe von Ingeborg Bachmann und Paul Celan vorlesen, geprägt von der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ich glaube nicht, dass die Welt sich ändern kann, aber wir können es und ich wünsche, dass du es kannst.
In Jenseits des Krieges wiederum beobachtete Beckermann BesucherInnen einer Ausstellung über die Wehrmacht. Oder zuletzt in Favoriten stand eine engagierte Volksschulpädagogin im Zentrum.
Frieden ist am wichtigsten auf der Welt.
Ich habe nur auf den Fuß gestampft.
Hast du dich danach entschuldigt?
Ich habe vergessen.
Für die 1952 in Wien geborene Regisseurin Ruth Beckermann geht es stets um mehr als bloße Dokumentation. Sie setzt das Medium Film ein, um das Journalistische zu überschreiten und politische Fragen über persönliche Geschichten erfahrbar zu machen. Ruth Beckermann:
Für mich ist der Anfang eigentlich in der Linken, in der damaligen. Da ich mich ja in Österreich eher unzugehörig gefühlt habe, dachte ich, dass ich in der Linken eine Zugehörigkeit finden werde. Das war zum Teil der Fall, aber eben nur zum Teil, weil damals, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, das Jüdische überhaupt kein Thema war. Und ich dann schon gemerkt habe, dass da Äußerungen fallen, die mir nicht gefallen. Und ich bin dann auch darauf gekommen, dass ich zwar in Wien aufgewachsen bin, aber eigentlich fast nichts weiß über die jüdische Geschichte dieser Stadt. Und so habe ich eben über den Franz Weiß, der ja ein Teil dieser jüdischen Geschichte war und der sozialistischen und kommunistischen Geschichte, habe ich begonnen, mich dafür zu interessieren, wer waren diese fast 200.000 Juden, die da einmal gelebt haben. So hat das begonnen mit dem Jüdischen. Und dann ist es halt weitergegangen.
Die Papierene Brücke von 1987 setzt diesen Weg fort. Eine filmische Winterreise in den Osten Europas, in der Beckermann die eigene Familiengeschichte, das Schicksal ihres aus Tschernowitz stammenden Vaters mit der Geschichte mitteleuropäischer Jüdinnen und Juden verknüpft.
Es wird eine Brücke sein, die nicht aus Eisen wäre, auch nicht aus Stein oder aus Holz, nein, aus Papier, aus Zigarettenpapier.
Bei der Papierenen Brücke ging es sicher um meine persönliche Auseinandersetzung. Ich sage ja manchmal, dieser Film, an dem ich 3 Jahre gearbeitet habe, es war für mich der Ersatz für eine Psychoanalyse. Weil da gehst du durch Höhen und Tiefen, ja, und Zweifel an sehr vielen und Angst, Tabus zu brechen oder Angst auch, den Film dann einer Öffentlichkeit vorzustellen, die ich damals als nicht wohlgesonnen empfunden habe.
Auch in Jenseits des Krieges sucht Beckermann nach Spuren der Vergangenheit. In diesem Fall anhand der Reaktionen von BesucherInnen auf die Ausstellung Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht.
Gewusst haben wir alle.
Sie sind verwundet und reden dann so ein Blödsinn.
Diese Ausstellung, diese Wehrmachtsausstellung damals im Jahr 1995 mit über 1000 Fotos von den Verbrechen der Wehrmacht, die hat einen umgehauen. Was man abstrakt weiß und was man dann aus diesen Fotos gesehen hat von erhängten Leuten und Juden, denen der Bart abgerissen wurde und so weiter, das war einfach so schockierend. Und jetzt ist es natürlich immer weiter weg. Und das, was mich beunruhigt, ist nicht, dass die Leute sich nicht mehr so für diese Zeit interessieren, weil müssen sie ja nicht, sondern dass der Faschismus noch immer eine Faszination für die Leute hat.
Ich freue und fürchte mich abwechselnd auf das Kommende. Die Furcht überwiegt noch. Versuch bitte, gut zu mir zu sein und mich festzuhalten.
Beckermanns Arbeiten halten den Blick wach und liegen nun als Gesamtwerk in einer neuen DVD-Edition vor. Ein filmisches Denkmal als poetische Reflexion und als offenes Archiv, das dazu einlädt, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft immer wieder neu zu hinterfragen.
Und zum Schluss wollen wir noch einmal den Blick weiten, weg von den historischen Bildern, die wir heute diskutiert haben, hin zu einem Schauspieler, der diese Bilder wie kaum ein anderer geprägt hat. Udo Kier ist Anfang der Woche verstorben und hat in seiner langen Karriere unzählige Figuren gespielt, die mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts ja verbunden waren, darunter in vielen Satiren und Komödien immer wieder auch Adolf Hitler. Wie er sich diesen Rollen genähert hat, hat er uns einmal so erzählt.
Der Unterschied ist halt da, dass bei der Komödie sind es Persiflagen und wenn du da mit dem Al Pacino, dieser Film, da musste ich auch mir mal ein paar Reden nochmal anhören und dann reduzieren auf 94 Jahre alt, dann ist ja auch die Kraft der Stimme nicht mehr oder die Körpersprache nicht mehr so stark.
Kier war eine mysteriöse Gestalt des Kinos mit einer ganz anderen Bio- und Filmografie und eben auch ein Mann, der von sich sagen konnte, er sei der einzige Schauspieler der Filmgeschichte gewesen, der auf der Leinwand geboren wurde, vor der Kamera seines Freundes Lars von Trier.
Und das ist eine meiner Lieblingsszenen überhaupt, weil ich der einzige Schauspieler der Welt bin, die auf der Leinwand geboren wurden und zwischen den Beinen auch hervorkommen mit dem Kopf und schreien.
Und vielleicht passt zu diesem Werk noch ein letzter Gedanke, den er uns noch damals mitgegeben hat, vor 2 Jahren, als wir ihn getroffen haben, dass er Regisseure eben nie um Rollen anbetteln musste, sondern immer nur er selbst war.
So gut wie noch nie einen Regisseur gefragt, ich würde gerne mit dir arbeiten. Weil ich denke, stell mal vor, als ich Essen hatte mit David Lynch und Isabella Rossellini und ich hätte gesagt, I would like to work with you. Und dann hätte er gesagt, who doesn't? Da wär ich ja unter den Tisch, da hätte mich so geschämt. Und ich sage nur, also wenn es stimmt, I like your movie.
Mal schrill, mal sehr klar, aber immer unverwechselbar, das war Udo Kier. Und damit geht Vollbild für diesen Samstag zu Ende. Nächste Woche dann an dieser Stelle mehr Kino im Radio. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.